7.30 Uhr. Die Nachrichten. IG Bauchef Wiesehügel hofft auf eine Rettung des angeschlagenen Holzmann-Konzerns. Die Preussag AG und ihre Touristiktochter HTU TUI haben die Darstellung der niedersächsischen Staatskanzlei zur Abrechnung eines Ägyptenfluges von Ministerpräsident Glogowski zurückgewiesen. Nach den Worten der Sprecher beider Unternehmen wurde bis zum Montag seitens der Staatskanzlei keine Rechnung angefordert. Damit wiesen sie die Darstellung von Regierungssprecher Kört zurück. Er hatte in Hannover erklärt, die Staatskanzlei habe immer wieder um eine Rechnung für die Flüge von Glogowski und seiner Frau nachgesucht. Der niedersächsische Ministerpräsident hatte gestern zwar Fehler eingeräumt, doch auch betont, wegen der Vorwürfe persönlicher Vorteilsnahme sehe er keinen Grund für einen Rücktritt. Die CDU-Spitze gerät in der Spendenaffäre um den ehemaligen Schatzmeister Kiep unter Druck. Kiep sagte im Fernsehsender Dreisat, die wichtigsten CDU-Gremien seien stets über die Parteifinanzen informiert gewesen. Als Schatzmeister sei er lediglich für die Geldbeschaffung zuständig gewesen. Der frühere CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Kohl hatte jede persönliche Verwicklung in die Affäre stets zurückgewiesen.
7:40 Uhr, die Information am Morgen im Deutschlandfunk mit aktuellen Kurzberichten. Dritter Rettungsversuch heute für den Holzmann-Konzern. Der Bundeskanzler greift ein. Mike Novak.
Die Hoffnung der Holzmann-Mitarbeiter richtet sich ganz auf den heute anstehenden Besuch Gerhard Schröders in Frankfurt.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bau, Klaus Wiesehügel, hielte es für vertretbar, wenn am Ende der Steuerzahler für die Holzmann-Verluste einstehen müsste. Wiesehügels Begründung?
Ich würde es im Sinne der Arbeitsplätze für vertretbar halten, denn wenn wir den Holzmann-Konkurs erleben, da kann der Insolvenzverwalter ruhig sagen, dass er einen Teil der Betriebe rettet. Großen Schaden erleben werden die kleinen und mittelständischen Handwerker, die an Holzmann dranhängen. Die werden zumachen, die werden jetzt im Winter auch keine Chance haben, das Geld, was fehlt, reinzuholen. Die werden entlassen, sodass es also unabhängig von den Bemühungen des Insolvenzverwalters zu großer Arbeitslosigkeit kommt. Und wenn wir bedenken, dass für jeden Arbeitslosen ungefähr 40.000 Mark im Jahr aufzuwenden sind, kann man sich schnell ausrechnen, wie schnell große Summen auf den Steuerzahler dann zukämen, um die Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Also auf jeden Fall kommt die Allgemeinheit nicht ganz dran vorbei, den Schaden aufzufangen, den dort unfähige Manager und spekulative Banker gemacht haben. Und dann wäre es schon besser, jetzt also mit einer kleinen Summe einzustehen, das Insolvenzverfahren abzuwehren.
IG Bauchef Klaus Wiesehügel im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk 7:51 Uhr, 9 Minuten vor 8. Medienorientiert wie Gerhard Schröder ist es gut denkbar, dass er sich heute neben den Gesprächen mit den Vertretern der Gläubigerbanken auch vor der Holzmann-Zentrale ablichten lässt, dort, wo seit gestern Abend 21 Uhr Beschäftigte des Holzmann-Konzerns Mahnwache halten. Michael Braun hat sich dort gestern Abend ein Bild gemacht.
Dienstagabend in der Taunusanlage 1, im Schatten der Commerzbank, im Schatten der Hessischen Landesbank. Oben am Ende der Taunusanlage stehen auch Soll und Haben, die beiden Türme der Deutschen Bank, wo sie ihre Konzernzentrale hat. Hier in der Taunusanlage 1, da ist die Philipp Holzmann AG. Dort hat sie ihren Jugendstilbau vor einigen Jahren renoviert. Dort sitzt nun die Hauptverwaltung und dort demonstrieren derzeit Mitglieder der Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt dagegen, dass das Unternehmen möglicherweise pleite geht. Sie halten einen Schild hoch, Commerzbank, die Bank an ihrer Pleite. Darüber die Jahresdaten 1849 bis 1999. 150 Jahre alt ist die Philipp Holzmann AG in diesem Jahr geworden. Ob sie 151 Jahre alt wird, das ist noch nicht gewiss. Das Insolvenzverfahren ist beantragt, es ist noch nicht entschieden. Aber es könnte sein, dass das 150. Jahr das letzte Jahr der Philipp Holzmann AG wird. Dagegen wehren sich die Arbeiter, die Angestellten, die Mitarbeiter der Philipp Holzmann AG, die hier die erste Mahnwache halten wollen im Schatten der Banktürme. Sie sind einer derjenigen, die hier bei der Mahnwache dabei sind. Sie haben auch ein Schild um den Körper hängen, Kampf um jeden Arbeitsplatz auf Kosten der Bankprofite. Eine ziemlich eindeutige Richtung. Die Banken sind das diejenigen, die helfen müssen, die helfen können, die sie angreifen.
Das ist richtig, denn die bestimmen ja das ganze Geschehen auf dieser Welt, nicht nur in der Bundesrepublik. Und die Politiker müssen praktisch nach der Pfeife der Banken tanzen. So habe ich das Gefühl.
Wo arbeiten Sie bei Holzmann und wie lange schon?
Ich arbeite schon seit 25 Jahren bei der Philipp Holzmann. Wir sind ausgegliedert worden in eine Philipp Holzmann Bautechnik GmbH. Inwieweit das diese GmbH weiter fortgeführt werden kann, steht in den Sternen.
Ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind, aber wie hat Ihre Familie, wenn Sie eine haben, diesen möglichen Arbeitsplatzverlust aufgenommen?
Ja, zum Glück sind meine Kinder groß genug. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt selbst. Sie kennen ihren Vater, dass er nicht so einfach aufgibt. Und ich möchte nicht meine Kinder auf der Tasche fallen. Und ich werde für die Arbeitsplätze kämpfen, auf Teufel komm raus.
Wie alt sind Sie?
56.
Haben Sie Erfahrung im Familienkreis, im Freundeskreis, ab Moment 56 in Ihrem Beruf noch eine andere Stelle bekommt?
Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die bereits 88 entlassen worden sind, war auch eine Rezession. Einige sind immer noch arbeitslos. Der eine oder andere hat sogar Glück gehabt, sind gut runtergekommen, bei der Stadt Offenbach oder Stadt Frankfurt zum Beispiel.
Die Frage ist intim, aber kämen Sie mit Arbeitslosengeld hin oder wie notwendig ist es, dass Sie arbeiten müssen?
Wenn das Wohnungsamt die Miete dann nicht übernehmen kann, dann müsste ich sehen, wo ich runterkomme oder wieder nach Italien zurück. Denn ich bin italienischer Staatsbürger und ich denke, in den Bergregionen gibt es immer eventuell eine Möglichkeit, in eine Hütte runterzukommen.
Aber Ihr Wunsch ist das nicht?
Nein, ich lebe hier seit über 30 Jahren, 40 Jahren schon und meine Kinder leben hier.
Inzwischen hat sich ein Mann mit seiner kleinen Ziehharmonika zu den Demonstranten gesellt und diese haben Teelichter durch die Rollgitter der Hauptverwaltung geschoben. Die Lichter brennen, als ob sie einen Altar illuminierten, Lichter der Hoffnung im Nachtschatten der Banken. Die Holzscheite sind mittlerweile verbrannt in den beiden Feuertonnen hier vor der Taunusanlage 1, vor der Hauptverwaltung der Philipp Holzmann AG. Es liegen noch einige Briketts da, die auf die nächste Schicht warten. Um Mitternacht kam die zweite Schicht, um 3 Uhr, um 6 Uhr die dritte und die vierte Schicht. Und die Aktion soll fortgesetzt werden am Mittwochabend, am Donnerstagabend, wie lange das Insolvenzverfahren eben dauert.
Eine Reportage von Michael Braun. Holzmann-Pleite, die wird uns auch um 8.20 Uhr beschäftigen, dann in einem Gespräch und der Frage, wie die Kontrolle der Aufsichtsrate effektiver gestaltet werden kann.
SWR 2 aktuell.
Es ist 12 Uhr, Mikrofon Roberte Jacobs. Der Bundestag beschließt den Haushalt 2000. Auch der Bundesrat entscheidet über die Spar- und Reformgesetze von Rot-Grün. In der CDU-Parteispendenaffäre wächst der Druck auf Ex-Kanzler Kohl. Auch Gerhard Glogowski, der SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, gerät immer mehr in Bedrängnis. Im Tschetschenienkrieg treibt die russische Armee ihre Offensive weiter voran. SWR 2 aktuell, Berichte, Analysen, Kommentare nach den Nachrichten.
Berlin. Mit den Stimmen von Rot-Grün hat der Bundestag den Haushalt 2000 verabschiedet. 321 Abgeordnete stimmten für den Etat, 283 dagegen. Der Haushaltsplan sieht Ausgaben von rund 479 Milliarden Mark vor. Die Neuverschuldung liegt bei knapp unter 50 Milliarden Mark.
In der CDU-Parteispendenaffäre wächst der Druck auf Ex-Kanzler Kohl. Er soll CDU-Verbände mit Geld aus schwarzen Kassen unterstützt haben, berichtet heute die Süddeutsche Zeitung. Das gehe aus Unterlagen der Augsburger Staatsanwaltschaft hervor. Um die schwarzen Konten regelmäßig zu speisen, sollen größere Spenden von Firmen gestückelt worden sein. Die Süddeutsche berichtet von einer Notiz PV 300.000 SH. PV stehe für Parteivorsitzender und SH für Schleswig-Holstein. Also damit könnte Kohl Anweisungen gegeben haben, den Parteifreunden in Schleswig-Holstein diskret 300.000 Mark zukommen zu lassen, so die Süddeutsche. Offenkundig ist, die Stimmung in der CDU, in Partei- und Bundestagsfraktion ist gereizt. Der Unmut wächst auch darüber, wie Helmut Kohl mit den Vorwürfen gegen ihn, seinen langjährigen Intimus Weihrauch und Leister Kiep umgeht und reagiert. Wolfgang Grossmann.
Das System Kohl ist tot, doch das System Kohl schlägt zurück. Der erst seit einem Jahr amtierende CDU-Vorsitzende Schäuble glaubte, Er habe mit neuer Mannschaft und neuem Führungsstil, mit mehr Diskussionsfreudigkeit und neuem Schatzmeister die Partei auf einen Reformkurs der Nach-Kohl-Ära gebracht. Ein Irrtum. Die Spendenaffäre reißt die CDU in einen Politstrudel schwarzer Kassenlöcher. Und die haben es nun mal an sich, dass nicht nur lustig drauf losspekuliert werden kann, sondern dass tatsächlich jede Stunde neue Merkwürdigkeiten an den Tag kommen. Die jetzige CDU-Führung wäre gut beraten, endlich in die Offensive zu gehen, so schnell wie möglich alle Fakten auf den Tisch zu legen und Tabula rasa zu machen. Je länger die Affäre dauert, desto schädlicher für die CDU. Doch fürchte ich, dass auch die neue Unionsführung keine Ahnung hat, wie das Parteispendensystem Keep Kohl funktioniert hat. Das ist fatal. Nicht nur in der Öffentlichkeit steht die CDU jetzt schlecht da, auch in der Partei selbst mehren sich die Zweifel. Wolfgang Grossmann, Berlin.
Von Kohl, Weihrauch und Leisler Kiep zu Gerhard Glogowski, der noch Ministerpräsident von Niedersachsen ist. Immer mehr Gerüchte über Gefälligkeiten und nicht bezahlte Rechnungen bringen den SPD-Spitzenmann und seinen Regierungssprecher immer mehr in Bedrängnis. Gesichert ist, Glogowski ließ sich von einer Brauerei Bier für seine Hochzeit spendieren und von TUI zur Opernaufführung Aida nach Kairo fliegen.
Regierungssprecher Kurt erklärte heute, schon vor dem umstrittenen Flug habe die Staatskanzlei eine Quittung beim Preußer-Konzern angefordert.
Alle meine Informationen der letzten Tage, insbesondere zu der Ägyptenreise des Ministerpräsidenten, beruhten auf Informationen aus dem persönlichen Büro des Ministerpräsidenten und die dort bestehende Aktenlage. Es gibt einen Vermerk, der datiert vom 28. September, mit einem Erledigungsvermerk dahingehend, dass bei der Preussag eine Rechnung zur Ägyptenreise angefordert worden ist.
Er habe diesen Vermerk im persönlichen Büro des Ministerpräsidenten gestern gesehen. Dieser Vermerk sei von einem hochrangigen Mitarbeiter der Staatskanzlei abgezeichnet worden. Den Widerspruch mit der Aussage Glogowskis, der gestern erklärt hatte, es gebe eine solche Anfrage auf Rechnung nicht, versuchte Kurt so zu erklären.
In dem Gespräch mit der Braunschweiger Zeitung ist der Ministerpräsident offensichtlich lediglich auf den Teil der unstrittigen Dienstreise und nicht auf die Gesamtsituation eingegangen.
Nähere Erläuterungen dazu gab Kurt nicht und es blieb ein großes Fragezeichen, was der Regierungssprecher damit meinte. Auch sein Stellvertreter Benke kann sich darauf keinen Reim machen.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Unklar bleibt auch weiterhin, warum der Regierungssprecher in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt hatte, es hätte mehrere Versuche gegeben, eine Quittung anzufordern und sich dabei immer auf die Zeit nach der Reise, also nach dem 11. Oktober, bezogen hatte. Aus Hannover, Dirk Banse.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Herzlich willkommen zum Mittagsjournal. Es begrüßt Sie Christian Teiritzbacher. Wir kommen jetzt 13 Minuten nach 12 zu Wirtschaftsthemen im Mittagsjournal. Die Konjunktur in Europa wird im kommenden Jahr deutlich besser ausfallen als heuer. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte Waisenrat in Deutschland in seinem jüngsten Jahresbericht. Die gute Konjunktur alleine wird aber nichts an der hohen Arbeitslosigkeit von knapp unter 10% ändern. Professor Herbert Hax, der Vorsitzende des Deutschen Waisenrates, ruft zu mehr Sparsamkeit auf. Auch der österreichische Finanzminister müsse mehr sparen, sagt er. Außerdem müsse man in der Lohnpolitik zurückhaltender sein, um neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Die jüngste Rettungsaktion des deutschen Bundeskanzlers Schröder, der mit einer Milliarden Staatssubvention den maroden Baukonzern Holzmann vorläufig zahlungsfähig erhalten will, sieht Professor Hax im Gespräch mit Christian Hunger ziemlich skeptisch.
Das ist eine Lösung in einem Einzelfall, eine Ad-hoc-Lösung, über die man für diesen Einzelfall noch streiten kann. Dass das ein genereller Ansatz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist, das sieht auch die Bundesregierung sicher nicht so. Das hat natürlich auf die Dauer auch Effekte in anderen Bereichen, sodass gar nicht so sicher ist, ob dadurch die Arbeitslosigkeit wirklich geringer wird.
Kann das im längerfristig betrachten nicht sogar kontraproduktiv sein, wenn der Staat eingreift und einseitig den Wettbewerb im freien Markt verzerrt?
Ganz sicher, denn es wird natürlich, es ist ein Präzedenzfall. In jedem anderen Fall wird man auch wieder Staatsinterventionen erwarten. Und man muss natürlich bedenken, wenn in einer Branche Überkapazitäten bestehen, die abgebaut werden müssen und der Staat hilft einem Konkurrent, einem Wettbewerber, der in Bedrängnis gerät, ja, dann passiert das an anderer Stelle und im Zweifel dann bei den kleinen und mittleren Unternehmen, denen der Staat dann im Allgemeinen nicht hilft.
Herr Professor Hax, Thema Europäische Währungsunion. Heute hat der Euro im Verhältnis zum Dollar wieder einen neuen Tiefstwert erreicht, 1,01 Dollar für einen Euro. Ist das Ihrer Meinung nach schon Anlass, um besorgt zu sein?
Nein, ich sehe keinen Anlass zur Besorgnis. Das liegt natürlich vor allem an der erheblich günstigeren konjunkturellen Entwicklung, am erheblich dynamischeren Wachstumsprozess in den Vereinigten Staaten. Und was uns besorgt machen muss, ist nicht also das Symptom, dass der Euro schwach ist, sondern die Ursache, dass die Wachstumsdynamik in Europa nicht so recht zustande kommt.
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Quo Vadis Austria. Am 3. Oktober haben die Österreicher ein neues Parlament gewählt. Bis heute haben sie keine neue Regierung. Und das liegt vor allem am Verlierer der Wahl. Die österreichische Volkspartei hatte eine Niederlage erlitten, die man insofern historisch nennen kann, als die ÖVP um 415 Stimmen hinter der rechten FPÖ auf Platz 3 zurückfiel. Keiner weiß so recht, wie sich die Partei und ihr Vorsitzender, Außenminister Wolfgang Schüssel, nun verhalten wird. Und wie immer, wenn es keine Tatsachen gibt, zählen die Gesten. Ein Gespräch zwischen Schüssel und dem Führer der FPÖ, Jörg Haider, sei harmonisch verlaufen, befand das österreichische Fernsehen. Der ÖVP-Chef habe beim Händedruck mit Haider bis zum Goldzahn im hinteren Rachenraum gelacht, meldeten die Salzburger Nachrichten. Für andere Schlagzeilen sorgt die FPÖ, die sogenannte Freiheitliche Partei, will in Österreich eine besondere Ausweiskarte für Ausländer einführen. Die geplante A-Card soll die Personaldaten, die Dauer des Aufenthalts sowie Fingerabdruck und Foto enthalten. A stehe für Austria, sagt die FPÖ. A steht für Apartheid, meinen viele andere. Nicht nur Österreicher fühlen sich bei diesem Vorschlag an den gelben Stern erinnert, den Juden während der Nazi-Diktatur tragen mussten. Jörg Haider, der 1991 die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich und später die Gesinnung und Werte von überzeugten früheren SS-Mitgliedern gelobt hatte, entschuldigte sich vor kurzem für seine, wie er formulierte, missverständlichen Äußerungen. Haider, Licht und Schatten einer Karriere, lautet der Titel eines Buchs über den Führer der FPÖ. Autorin ist Christa Zöchling, mit der wir jetzt telefonisch verbunden sind. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Zöchling, hat der Wolf Kreide gefressen?
Nun ja, Jörg Haider hat sich bei einer Veranstaltung in Wien für seine Äußerungen zum und über den Nationalsozialismus entschuldigt. Wobei er hat es in den Worten getan, dass er gesagt hat, es geht um die Äußerungen, die ihm zugeschrieben werden. Das heißt, er wollte offenbar nicht zugeben, dass er diese Äußerung auch wirklich getan hat. Und dann hat er von Missverständnissen geredet und gesagt, falls er die Nachkommen der Opfer des Nationalsozialismus da und dort mal beleidigt hat, dann würde ihm das leid tun. Er hat immer wieder solche Schritte unternommen, um seine Äußerungen zurückzuziehen, abzuschwächen, hat von Missverständnissen geredet, das ist im Prinzip nichts Neues. Er hat allerdings dann immer wieder zu anderen Zeiten, wenn es ihm opportun erschienen ist, die Äußerungen, die er mal gemacht hat, zum Beispiel über die ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, wiederum bestätigt und bekräftigt. Das heißt, ich würde auf diese Art und Form von Entschuldigung nicht sehr viel geben.
Steht Haider dem nationalsozialistischen Gedanken gut nahe?
Er kommt aus einem Elternhaus, das nationalsozialistisch geprägt war und wo man eine bestimmte Sprache verwendete, um über diese Zeit zu reden und wo man auch eine bestimmte Haltung einnahm zu seiner eigenen Vergangenheit. Das hat er von zu Hause mitbekommen. Insofern hat er da einen anderen Zugang zum Nationalsozialismus als diejenigen, die auf der Seite der Opfer gestanden sind. Andererseits hat er auch in seinen ideologischen Äußerungen Versatzstücke des Nationalsozialismus. Die sind in allen möglichen thematischen Bereichen zu bemerken, zum Beispiel in der Ausländerpolitik. Man kann aber sicher nicht sagen, dass er ein Nazi ist in seinen aktuellen Aussagen. Aber er verwendet klassische Versatzstücke des Nationalsozialismus und die sind immer wieder in Spuren bemerkbar.
Welche Rolle spielt für ihn die Rolle des Opfers, die Sie in Ihrem Buch erwähnen?
Er fühlt sich da wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser, nämlich sehr wohl in der Geschichte Österreichs, die ja, also ich komme jetzt mal zurück auf sein Elternhaus, ja. Seine Eltern waren begeisterte Nationalsozialisten und sie waren die Täter. Und es ist in Österreich insgesamt eine Tätergesellschaft, die sich aber nach 1945 in der Existenzform als Opfer ganz bequem eingerichtet hat. Zu Hause, also in Haiders Elternhaus, war es auch so, dass man diejenigen Leute, die nach 1945 in anderen Parteien Unterschlupf gefunden haben, dass man die als Verräter behandelt hat und als Verräter über sie gesprochen hat. Haider fühlt sich insofern als ein Opfer oder bestätigt jedenfalls immer wieder in seinen Äußerungen diese Haltung, dass er es ungerecht empfindet, dass seine Eltern als Täter denunziert worden sind, während doch fast alle, wie er sagt, damals mitgelaufen sind und dabei waren. Er spricht sozusagen Tabus an, die in der österreichischen Geschichte zu sehen sind. Und das macht wohl auch einen Teil seines Erfolgs aus.
Das heißt, Sie glauben, er spricht damit vielen Österreichern aus der Seele?
Ja.
Sie sprechen in Ihrem Buch von der Taktik des kontrollierten Skandals. Wie funktioniert diese Taktik?
Also sein Erfolg liegt daran, dass er Tabus bricht, dass er Dinge sagt, die sich andere nicht sagen trauen und die einer gewissen Erfahrung, einer geschichtlichen Erfahrung, einer aktuellen Erfahrung entsprechen. Insofern erregt er immer wieder Aufmerksamkeit mit seinen Äußerungen. Und zwar manchmal eine so große Aufmerksamkeit, dass ein Schrei der Empörung losbricht, wenn er etwas sagt. Er nimmt dann diese Dinge meist etwas zurück, begründet sie zum Teil sachlich, zum Teil polemisch. Und übrig bleibt dann so ein Rest, wo dann die Leute sagen, na, eigentlich hat er ja recht gehabt. Ja. Es gab 2, 3 Beispiele, die auf unheimlich große Empörung gestoßen sind. Zum Beispiel einmal, als er über die österreichische Nation als ideologische Missgeburt gesprochen hat. Da hat er etwas angesprochen, was in der österreichischen Geschichte liegt und durchaus zu diskutieren ist. Nämlich, dass es kein Österreich-Bewusstsein gab nach 1945. Dass erst allmählich dieses Selbstbewusstsein und dieses Identitätsbewusstsein entstanden ist. Insofern stimmt das, dass da etwas ideologisch konstruiert worden ist, aber das war sozusagen außenpolitisch und innenpolitisch notwendig. Und Österreich konnte, wie man weiß, hatte es ja auch im Staatsvertrag noch immer die Bestimmung, dass es nicht an Deutschland angeschlossen werden darf. Ein anderes Beispiel sind vielleicht die jüngsten Plakate, die im Wiener Wahlkampf affischiert worden sind, wo er eine Kampagne gegen zu viele Emigranten und Ausländer in Österreich entfacht hat mit dem Begriff Überfremdung. Dieser Begriff hat natürlich auch historische Assoziationen, wurde von Goebbels in den 30er Jahren in Deutschland verwendet gegen die Juden und Haider verwendet diesen Begriff gegen die Ausländer hier. Das ist sehr provokativ, ist aber auf der anderen Seite, wenn er dann danach gefragt wird, begründet er es anscheinend sachlich, indem er sagt, naja, wir haben zu viele, es gibt Schwierigkeiten in den ausländischen Kindern, die können die deutsche Sprache nicht und Asylmissbrauch wird betrieben, etc., etc. Also die Provokation besteht sozusagen auf einer symbolischen Ebene und die reale Politik ist rechtskonservativ.
Sind die Skandale, sind die Provokationen für ihn ein Ersatz für Inhalte?
Sie sind nicht ein Ersatz, sie gehen Hand in Hand mit den Inhalten. Er überzieht immer ein Stück mehr, als er politisch fordert, als er sozusagen im sachlichen Bereich politisch fordert. Man ist dann ja schon manchmal froh darüber, wenn er sozusagen etwas sachlich begründet, weil es dann weniger drastisch und weniger schlimm klingt. Trotzdem besteht seine Wirkung aber auf der symbolischen Ebene und das finde ich auch ist das Gefährliche an ihm.
Und deshalb muss man sich nochmal fragen, wieso ist er dann so erfolgreich?
Na, ich glaube eben deshalb. Er spielt mit Tabubrüchen, er überschreitet Grenzen, er macht das, was man in der Politik eigentlich normalerweise nicht so macht. Es gibt so etwas wie moralische Schranken auch in der Politik. Auch in der österreichischen Politik. Und er beschreitet diese moralischen Schranken immer wieder. Er reißt sie ein. Und das macht irgendwie seinen Erfolg aus, weil Österreich halt auch ein Obrigkeitsstaat ist, wo die Leute es gewohnt sind, dass sie sich an Regeln zu halten haben, dass sie dass Reformen von oben durchgesetzt werden. Und er tritt auf und tut so, als ob diesmal die Regeln von unten durchbrochen werden könnte, indem er sozusagen mit den Massen arbeitet, mit seinem Publikum arbeitet. Hm.
Frau Züchling,
er ist übrigens ein relativ guter Schauspieler, wollte das auch mal werden in seiner Jugendzeit. Jetzt hat er eine sehr große Bühne erobert.
Und dafür haben die Österreicher sowieso eine Schwäche für gute Schauspieler.
Ja, theaterfreudig sind sie schon.
Bliebe Haider als Bundesminister oder gar Bundeskanzler seiner Rolle als Provokateur treu oder halten Sie eine Entwicklung zum Realpolitiker für möglich?
Er ist seit 1970 in der Politik. Da hat er in der Jugendpolitik der Freiheitlichen Partei angefangen. Insofern ist er natürlich auch ein Realpolitiker. Er ist nicht nur ein Hasardeur, er ist auch ein Realpolitiker. Ich halte ihn aber dennoch für von seiner psychischen Verfasstheit für nicht in der Lage dazu, ein wirklicher Realpolitiker zu sein. Das heißt, sich tatsächlich in die Zwänge dessen zu begeben, was Realpolitik bedeutet. Er ist schon einmal Landeshauptmann in Kärnten gewesen, er ist es jetzt wieder. Und er betreibt auch dort eine Politik auf der symbolischen Ebene. Das heißt, realpolitisch ist ihm nicht so wahnsinnig viel vorzuwerfen. Er kann da auch letztlich nicht so wahnsinnig viel machen. Aber sozusagen auf der symbolischen Ebene überschreitet er seine Kompetenzen halt immer wieder. Und ich halte, um noch einmal bei der Gefahr zu bleiben, auch das für gefährlich, weil Österreich kein Land ist mit einer sehr langen parlamentarischen Tradition. Und Jörg Haider hat er wirklich hinlänglich bewiesen während seiner mittlerweile schon fast 30-jährigen politischen Karriere, er hat immer wieder Probleme mit den Formen der repräsentativen Demokratie. Er setzt auf die Zustimmung der Massen, auf die Augenblickszustimmung des Publikums, auf die, die vor ihm stehen.
Christa Zöchling, Autorin des Buchs Haider, Licht und Schatten einer Karriere, in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Aufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 226. Beim Denkmalschutz geht es darum, dass nichts zerstört werden darf, was erhalten werden sollte. Wer sich ein Haus kauft, das unter Denkmalschutz steht, darf das nicht umbauen, wie er will, sondern nur so modernisieren, dass er gut darin wohnen kann. Zum Denkmalschutz gehört die Denkmalpflege, und da ist es am besten, wenn ein Gebäude weiterhin dem Zweck dient, zu dem man es errichtet hat. Aber bei vielen Kirchen ist das unmöglich. Als sie gebaut wurden, gingen fast alle Bürger sonntags zum Gottesdienst in die Kirche, aber in den letzten Jahren sind viele aus der Kirche ausgetreten. Und auch wer noch in der Kirche ist, geht immer seltener zum Gottesdienst. Deshalb genügt es nicht, viel Geld auszugeben, um Kirchen und Schlösser wieder aufzubauen, sondern man muss sich auch überlegen, was nach dem Wiederaufbau damit geschehen soll, denn Gebäude, die leer stehen, verfallen. In Schlössern und Burgen, in denen niemand mehr wohnt, kann man zum Beispiel ein Museum einrichten, aber bei großen Kirchen ist es sehr schwierig, einen neuen Verwendungszweck zu finden, denn es kostet sehr viel Geld, sie zu unterhalten und im Winter auch zu heizen. In der DDR hat man in einer Kirche, die unter Denkmalschutz stand, nachdem man sie restauriert hatte, die Stadtbibliothek untergebracht. Man hat die Kirchenbänke herausgenommen und Bücherregale hineingestellt. Wegen der guten Akustik macht man aus Kirchen, die als Kirchen nicht mehr gebraucht werden, oft Konzertsäle. Man veranstaltet in Kirchen aber auch Theateraufführungen und Kongresse. Für Podiumsdiskussionen bei Kongressen sind Kirchen besonders geeignet, weil die Atmosphäre des Raums einen guten Einfluss auf die Diskussionsteilnehmer hat. Manche halten sich da doch ein bisschen zurück, und in Europa dient das der Qualität der Diskussion. Unter Denkmalschutz stehen aber nicht nur alte Gebäude, sondern zum Beispiel auch die Notkirchen, die man nach Kriegsende in 45 Städten gebaut hat, weil alle Kirchen zerstört waren. Das waren kleine Kirchen in einem schönen, ganz einfachen Stil, und die wenigen, die noch da sind, hat man unter Denkmalschutz gestellt. Als Denkmal erhält man auch Teile der Berliner Mauer und der Grenzsicherungsanlagen der DDR. Davon ist nicht viel übrig geblieben, denn bis 3. Oktober 1990 lagen sie auf dem Hoheitsgebiet der DDR, und in der DDR waren fast alle dafür, so schnell wie möglich alles zu beseitigen, was der DDR zur Sicherung der Westgrenze gedient hatte. Man wollte nicht mehr an die Unmenschlichkeit dieses Regimes erinnert werden, und der Zorn der Bevölkerung im ehemaligen Grenzgebiet war so groß, dass man auch die Bewachungstürme niedergerissen hat. Jetzt bedauert man das, denn wo davon noch etwas übrig geblieben ist, ist das zu einer Touristenattraktion geworden. Ebenso wie der Limes, den die Römer zum Schutz ihres Reiches errichtet hatten. In Europa möchten fast alle Bürger das schöne alte Gebäude wiederhergestellt und erhalten werden. Dieses Jahr haben 44 Länder beim Tag des offenen Denkmals am zweiten Sonntag im September mitgemacht. An diesem Tag werden viele Gebäude, in die man sonst nicht hineinkommt, zur Besichtigung freigegeben. Das sind jedes Jahr andere Gebäude. Auch viele, die in einem Haus wohnen, das unter Denkmalschutz steht, öffnen ihr Haus an diesem Tag für Besucher, um ihnen zu zeigen, wie man sich ein altes Haus so einrichten kann, dass man darin immer noch gut wohnt. Was man an diesem Tag in Deutschland besichtigen konnte, stand 1999 in einem 5 cm dicken Katalog. 100.000 Deutsche spenden regelmäßig Geld für Denkmalschutz und Pflege. Zu dem von ihnen gestifteten Geld kommt noch einmal doppelt so viel von Leuten, die unregelmäßig etwas Geld spenden, weil sie dann bei einer Fernsehsendung etwas gewinnen können. Dazu kommt Geld vom Staat und die Privateigentümer von Häusern und Schlössern geben natürlich auch viel Geld für die Denkmalpflege aus. Deshalb ist jetzt nicht das Geld das größte Problem, sondern was man tun kann, um Gebäuden, die nicht mehr dem Zweck dienen, für den sie gebaut wurden, eine neue Funktion zu geben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 226. Danke.